Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wenn in der Wirtschaft über Spionage oder Sabotage geredet wird, dann zuletzt oft im Zusammenhang mit dem chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei und seiner Beteiligung am Ausbau der 5G-Infrastruktur in Deutschland. Dem Konzern wird vorgeworfen, seine Bauteile könnten als Einfallstor für chinesische Spionage genutzt werden, so der Vorwurf, der ohne Beleg und ohne Beweis im Raum steht. Doch Sabotage oder Datenklau in Unternehmen, oft ist das gar nicht die große internationale Glocke, an der dieses Thema hängt. Häufig ist es schlicht der einzelne Mitarbeiter. Die Schwachstelle also sitzt oft innen. Wie sich Unternehmer gegen Datendiebstahl gewappnet fühlen, dazu wurde heute eine Studie vorgelegt. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir uns darüber hinaus unter anderem mit dem Zustand und der Instandhaltung der Schwimmbäder in Deutschland beschäftigen werden, sowie mit der Suche nach einem Nachfolger bei mittelständischen Unternehmen. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Doch zunächst wollen wir noch mal kurz zurückblicken auf den Parteitag der SPD, der gestern zu Ende ging. Wir wollten wissen, wie reagieren denn Vertreter der unterschiedlichen Wirtschaftsverbände auf die Beschlüsse oder die Neuausrichtung der Partei? Dieser Frage ist Volker Fintermann nachgegangen.
Es gab Zeiten, da wäre nach solch einem Parteitag und dem erkennbaren politischen Schwenk der SPD das Postfach übergelaufen mit Mitteilungen aus den Wirtschaftsverbänden und der Industrie, mit klaren Verweisen darauf, was von den Beschlüssen auf dem Parteitag akzeptabel erscheint oder aber grundsätzlich abgelehnt wird. Heute Morgen aber war das nicht der Fall. Dabei hatte etwa BDI-Präsident Dieter Kempf bereits im Vorfeld des Parteitages die Sozialdemokraten davor gewarnt, noch mehr umverteilen zu wollen und stattdessen gefordert, die öffentlichen Investitionen angesichts der schwächelnden Konjunktur zu stärken und die Bedingungen für private Investitionen in Deutschland zu verbessern. Konkret verbindet der Bundesverband der Industrie damit die Forderung nach einer Unternehmenssteuerreform sowie schnellere Genehmigungsverfahren und ein umfangreiches öffentliches Investitionsprogramm. Dabei dürfte allein die Tatsache, dass die SPD künftig nicht mehr zwanghaft an der schwarzen Null festhalten will, um mehr Spielraum für Investitionen zu schaffen, einer der wenigen Vorschläge sein, die von den Wirtschaftsvertretern akzeptiert werden, zumal der Gemeinschaftsausschuss der deutschen Wirtschaft erst vor kurzem eine Investitionsoffensive für Deutschland gefordert hat, die gleichermaßen private und öffentliche Investitionen umfassen soll, bei der aber vor allem der Anteil der investiven Staatsausgaben deutlich erhöht werden sollte. Die SPD geht von einem zusätzlichen Investitionsbedarf von gut 450 Milliarden Euro für Bund, Länder und Kommunen in den kommenden 10 Jahren aus, wobei die Mittel besonders in die Bereiche Bildung, Verkehr, Kommunikationsnetze und den Klimaschutz fließen sollen. Dafür stellt die SPD auch, wie die Wirtschaftsverbände, die schwarze Null in Frage. Aber viele weitere Forderungen der SPD, wie etwa die nach einer Wiedereinführung der Vermögensteuer oder auch die umfangreichen sozialpolitischen Forderungen, stoßen dagegen auf Ablehnung.
Die Sozialdemokratie befindet sich leider auf einem Holzweg, wenn sie glaubt, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts mit mehr Steuern, mehr Regulierung, mehr Bevormundung und keinen Ideen für mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr unternehmerische Möglichkeiten zu gestalten. Wo ist eigentlich die Sozialdemokratie, mit der man über die Herausforderung von Digitalisierung und Demografie ernsthaft diskutieren kann?
Fragt und klagt der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Arbeitgeberverbände Steffen Kampeter. BDI-Präsident Dieter Kempf kritisiert zudem die Beschlüsse in der Klima- und Steuerpolitik. Die Forderung nach einer Senkung der Strompreise sei wohlfeil, aber ohne eine einzige Idee zur Konkretisierung bleibe sie nur eine Floskel, hatte Kempf am Wochenende erklärt.
Die Wirtschaftsverbände und der SPD-Parteitag, Volker Fintermann berichtete. Plötzlich ist der Laden zu, wie der Fleischer oder der Bäcker beispielsweise, weil sich keine Nachfolge finden ließ. Selbst wenn der Laden gut lief, die langen oder ungünstigen Arbeitszeiten oder die Verantwortung, all diese Punkte machen es schwer, jemanden zu finden, der das Geschäft oder das Unternehmen weiterführt. Gerade im Mittelstand ist die Not schon seit Jahren groß und sie bleibt es, wie eine Erhebung der staatlichen Förderbank KfW ergab, die heute vorgelegt wurde. Unser Korrespondent im Bundesland Schleswig-Holstein, Johannes Kulms, hat sich nicht nur die Studie, sondern auch die Lage in seinem Bundesland angeschaut und dabei auch ein Beispiel gefunden, bei dem es mit der Nachfolge geklappt hat.
Elisabeth Gill ist achtsamer geworden. Das hat sie in den letzten Monaten immer wieder gemerkt, auch in ihrer Freizeit.
Beim Reiten bin ich früher viel ohne Kappe geritten. Seit diesem Jahr saß ich nicht einen Tag ohne Kappe auf dem Pferd mehr.
Seit dem Sommer trägt die 31-Jährige eine besondere Verantwortung. In Ascheberg bei Plön hat sie einen Betrieb mit 6 Mitarbeitern übernommen. Die Firma stellt Kunststoffteile im Spritzgussverfahren her, zum Beispiel für den Bereich Medizintechnik oder Gastronomie. Ihr neuer Arbeitsplatz fühle sich für sie an wie ein zweites Zuhause, sagt Gill, beim Gang durch den Maschinendschungel.
Im Vergleich zum Job vorher, wo ich im Angestelltenverhältnis war, geht man anders an die Sache ran. Ist ein schönes Gefühl.
Peter Daugalis weiß, dass Frauen in der Branche bis heute die Ausnahme sind. Erst recht an der Firmenspitze. 10 Jahre lang hat Daugalis Nachfolgersuche gedauert. Manchen Interessenten sei es leider weniger um das Mitarbeiterwohl gegangen, sondern vielmehr um eine hohe Rendite, sagt der 68-Jährige. Anders Elisabeth Gill, die durch Mund-zu-Mund-Propaganda bei ihm landete. Ein Dreivierteljahr arbeitete sie zur Probe mit im Betrieb, lernte die Kollegen, Kunden und die Maschinen kennen.
Wir harmonieren sehr gut und der Übergang ist so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, bisher gelaufen.
Viele kleine und mittelständische Betriebe bekommen immer stärker den demografischen Wandel zu spüren. Nicht nur bei Fachkräften, sondern auch beim Thema Unternehmensnachfolge. Denn viele Firmenchefs aus der Generation der Babyboomer steuern auf die Rente zu. Gerade hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW hierzu neue Zahlen vorgelegt. Demnach suchen 152.000 Mittelständler bundesweit bis Ende 2021 eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger an der Firmenspitze. Das sei eine leichte Entspannung. Denn die letzten KfW-Befragungen gingen von 227.000 Betrieben bis Ende 2020 aus. Das Bewusstsein für das Thema nehme offenbar weiter zu. Doch immer noch gäbe es in der Bundesrepublik 32.000 Mittelständler, bei denen die Zeit für eine erfolgreiche Betriebsweitergabe knapp werde, so die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Der Generationenwechsel bleibe eine strukturelle Herausforderung. Einerseits, weil in Familienbetrieben immer seltener Töchter und Söhne die Unternehmensführung übernehmen wollten. Andererseits, weil insgesamt die Zahl der Personen stark gesunken ist, die eine Firma gründen oder übernehmen wollen. 2002 seien es noch etwa 1,5 Millionen gewesen. Inzwischen seien es noch knapp 550.000, so die KfW. Mancher Firmeneigentümer verdrängt den Gedanken oder macht sich viel zu spät auf Nachfolgersuche, weiß auch Heike Hörmann von der Industrie- und Handelskammer zu Kiel.
Das ist eine Suche, die eben halt nicht wie ein Hauskauf funktioniert, wo ich einfach hingehen kann und sage, das ist es, sondern das muss passen. Ich muss das Gefühl haben, dass der auch versteht, was ich mache und das braucht seine Zeit.
In den Ländern sind es gerade die Unternehmensberater und die IHKs, die versuchen, Interessenten zusammenzubringen. Am Ende müssen sich beide Seiten nicht nur auf einen Kaufpreis einigen, sondern auch Vertrauen zueinander fassen, weiß Heike Hörmann. In Ascheberg ist genau das Peter Daugalis und Elisabeth Gill gelungen. Die neue Firmenchefin will das Thema Digitalisierung vorantreiben. Und ihr Vorgänger macht noch 2 Jahre weiter als Angestellter im Betrieb und als Ratgeber. Anders als mancher Bekannter in seinem Umfeld habe er gelernt, loszulassen, sagt Peter Daugalis.
Es ist ja entspannt, zwar raten zu können, aber nicht entscheiden zu müssen. Also ich finde das schon ganz angenehm.
Der ehemalige Unternehmer und jetzt Angestellte Daugalis im Beitrag von Johannes Kulms über das Nachfolgeproblem von mittelständischen Unternehmen. Bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes am Wochenende hatte der auch für Sport zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer auf den schlechten Zustand vieler Sportanlagen im Land hingewiesen und konkret das Beispiel fehlender oder sanierungsbedürftiger Badeanstalten angesprochen. Der schlechte Zustand von Schwimmbädern war auch Anlass für die DLRG, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, eine Petition zu starten, dass hiergegen etwas getan werden muss. Und diese Aufforderung beschäftigte heute nun den Petitionsausschuss im Bundestag. Mehr dazu von Gudula Geuter.
Durchschnittlich 80 öffentliche Schwimmbäder schließen pro Jahr in Deutschland. Öffnungszeiten werden verringert. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft DLRG schlägt Alarm. Im Bundestag beschrieb DLRG-Präsident Achim Haag die Folgen.
Nur jede 4. Grundschule hat überhaupt Zugang zu einem Bad. Leerschwimmbecken bilden die Ausnahme. Vielfach gehört Schwimmen schon nicht mehr in den Lehrplan. Wartezeiten von 2 Jahren für Schwimmkurse sind eine traurige Realität.
41% der Grundschulkinder könnten inzwischen nicht mehr sicher schwimmen. Das haben DLRG-Umfragen ergeben. Haags Organisation führt auch 348 Ertrunkene in den ersten 8 Monaten dieses Jahres auf fehlende Schwimmkenntnisse zurück. Einkommensschwache Familien würden außerdem besonders hart vom Bädersterben betroffen.
Sie können es sich nicht leisten, jedes Jahr in Urlaub zu fahren. Und ein schleichendes Bädersterben schmälert das Freizeitangebot der Kommune. Und es begünstigt, ja man könnte es hart formulieren, eine regelrechte Sozialauswahl seiner Einwohnerinnen und Einwohner.
Die Klage trifft auf offene Ohren bei den Abgeordneten aller Fraktionen, darunter CDU, SPD und Linke.
Das war ein sehr eindrucksvoller Vortrag, den ich voll und ganz teile.
Ich glaube, Sie haben das gut beschrieben, welche wichtige gesellschaftliche Aufgabe Bäder haben, auch über das Erlernen des Schwimmens hinaus.
Meine Generation, die können alle schwimmen, also wir kennen das gar nicht anders. Das war für uns damals ganz logisch.
Ähnliche Probleme in Ost und West haben unterschiedliche Ursachen. So beschrieb es schon vor der Sitzung in der ARD der Ausschussvorsitzende Marian Wendt von der CDU.
Viele öffentliche Bäder wurden in der ehemaligen Bundesrepublik in 70er, 80er Jahren in Zeiten von finanziellen Hochphasen in den Kommunen gebaut. Diese müssen jetzt unterhalten werden, sind teilweise in die Jahre gekommen, müssen saniert werden und dafür fehlt jetzt letztlich das Geld. Im Osten haben wir sehr oft das Problem, dass in den 90ern viele sogenannte Spaßbäder entstanden sind. Mit verheißungsvollen Besucherzahlen haben die Kommunen damals investiert in Spaßbäder, wo aber, ich sag mal, nicht immer so öffentlicher Schwimmunterricht geplant war. Und auch diese Besucherzahlen sind nicht gekommen.
Die Investitionen der 70er Jahre waren auf den goldenen Plan für Sportstätten zurückgegangen. Genau das wünscht sich jetzt auch die DLRG. Beim Bund ist sie damit nicht ganz an der falschen Adresse, denn der hat gewisse Fördermöglichkeiten, derzeit unter anderem über ein Programm zur Förderung kommunaler Einrichtungen und dem zur Förderung sozialer Integration im Städtebau. Nur an sich, darauf weist Innenstaatssekretärin Anne-Kathrin Bohle hin.
Der Bund hat derzeit keine Gesetzgebungszuständigkeit.
Die Initiative könne der Bund schon deshalb nicht ergreifen. Sonst müsse, wie etwa beim Digitalpakt, die Verfassung geändert werden. Denn zuständig sind die Länder und die Kommunen, bei denen die Bäder unter die freiwilligen Leistungen fallen. Kürzungen sind daher möglich, während den Kämmerern anderswo die Hände gebunden sind. Im Deutschlandfunk hatte deshalb schon in der vergangenen Woche der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, betont:
Sie können ein normales Bad wirtschaftlich nicht betreiben. Statistisch legen wir 10 Euro pro Eintrittskarte drauf. Der Renovierungsbedarf ist enorm. Bundesweit sind das 4,6 Milliarden.
Trotz der Kompetenzschwierigkeiten hat Bundesinnenminister Horst Seehofer eine Initiative angekündigt. Nur, sagt seine Staatssekretärin,
ohne die Kooperation mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden sollten wir das nicht tun.
Der Petitionsausschuss kann ohnehin nur begrenzt Einfluss nehmen. Sein Vorsitzender Wendt hält die Sitzung trotzdem für wichtig.
Die öffentliche Debatte trägt dazu bei, dass wir darüber sprechen, das ist wichtig, und dass alle Parteien entsprechend gefordert werden, hier Konzepte zu liefern. Und das ist schon mal der erste wichtige Schritt, das Problem nämlich erkennen.
Der Petitionsausschussvorsitzende im Beitrag von Gudula Geuter über den schlechten Zustand der Schwimmbäder und dass hier dringend etwas getan werden muss. Auf der UN-Klimakonferenz in Madrid, da wurde heute schon viel über den Ort der nächsten Weltklimakonferenz geredet, Glasgow nämlich. Und das ist ja eigentlich ein deutliches Zeichen dafür, dass nicht zu viel von der Veranstaltung jetzt erwartet werden sollte. Aus Madrid berichtet Georg Ehring.
Greta Thunberg tritt auf. Wenn die schwedische Schülerin bei der Klimakonferenz in Madrid auftaucht, dann ist ihr die Aufmerksamkeit gewiss. Großes Gedränge am Eingang des Pressekonferenzraumes, über 100 Journalisten und Dutzende von Kamerateams warten auf mahnende Worte der Führungsfigur von Fridays for Future. Doch die hält sich zurück, genau wie Luisa Neubauer aus Deutschland, die die Veranstaltung moderiert.
Me and Luisa will not be speaking today.
Luisa und ich werden heute nicht sprechen. Wir werden andere dafür sprechen lassen. Wir sind privilegiert und unsere Geschichten sind schon oft erzählt worden.
Many times.
Zu Wort kamen dafür Aktivisten aus anderen Ländern, zum Beispiel eine Jugendliche von den Philippinen.
We have massive decline of fisheries.
Die Erträge der Fischerei bei uns gehen massiv zurück. Der Anstieg des Meeresspiegels und die höheren Temperaturen richten Schaden an im Meer und an der Küste. Salzwasser dringt ein, es gibt immer wieder Dürren und das Trinkwasser wird knapp. Der Auftritt der Jugend macht Eindruck in Madrid und er setzt die Unterhändler unter Druck, Ergebnisse zu liefern. Konkrete Beschlüsse für höhere Ambitionen wird es trotzdem nicht geben, das ist zu Beginn der zweiten Kongresswoche klar. Die gewaltige Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit soll beim nächsten Gipfel in Glasgow angegangen werden. Und bei dieser Tagesordnung soll es bleiben. Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, freut sich zwar eigentlich über den Wunsch nach schnellen Ergebnissen, doch wenn die Erwartung sei:
Ihr müsst, anders als geplant, das schon hier in Madrid unter chilenischer Präsidentschaft erledigen, was ihr eigentlich erst in einem Jahr erledigen wollt. Dann sage ich, das geht aber nicht.
Am Dienstag beginnt das Ministersegment. Die Umweltminister und auch einige Staats- und Regierungschefs werden reden. Die Hoffnung dabei: Wenn gerade große Emittenten von Treibhausgasen eine Aufstockung ihrer CO2-Minderungsziele ankündigen, dann könnte dies andere Staaten dazu ermuntern, nachzuziehen. Viele Klimaschutzaktivisten sind allerdings skeptisch. Harjit Singh von ActionAid in Indien.
There is no substitute for action. And what rich countries are doing?
Es gibt keine Alternative zum Handeln. Die reichen Länder schaffen nur die Illusion, dass etwas passieren würde, indem sie einfach weiterreden. Wenn wir Aktionen fordern, dann bieten sie Berichte an. Wenn wir Geld fordern, dann bieten sie Arbeitskreise an. Das hilft den Menschen, die heute leiden, überhaupt nicht. Deutschlands Klimapolitik stößt inzwischen auf viel Skepsis. Die CO2-Emissionen gehen in Deutschland nur langsam zurück und das Klimapaket der Bundesregierung reicht vermutlich nicht aus, um die eigenen Klimaziele zu schaffen. Der Climate Action Tracker, der die Anstrengungen der großen Industrie- und Schwellenländer in dem Bereich analysiert, bewertet die deutsche Klimapolitik mit sehr unzureichend. Das ist schlechter als die Europäische Union insgesamt. Jochen Flassbart vom Bundesumweltministerium findet dies allerdings nicht ganz gerecht.
Wir müssen mehr tun, wir müssen schneller werden, weil man mit dem Klima ja auch nicht so richtig gut verhandeln kann. Aber ich scheue etwas dazu, diese negativen Bewertungen anderer einfach nur so hinzunehmen, ohne mal zu sagen, es gibt auch politisches Tun, das man dagegen setzen kann. Das kann man vielleicht noch ein bisschen stärker machen, aber da bin ich ganz zuversichtlich.
Jochen Flassbart im Beitrag von Georg Ehring von der UN-Klimakonferenz in Madrid. Alle zwei Jahre geht die Wirtschaftsauskunftei EY, ehemals und vielen immer noch besser bekannt als Ernst & Young, der Frage nach, wie gefährdet sind deutsche Unternehmen durch Datenklau, Sabotage und Erpressung? Dazu werden hunderte Unternehmen befragt und das aktuelle Ergebnis der Studie wurde heute vorgelegt. Brigitte Scholtes fasst es für uns zusammen.
In Zukunft dürften Cyberattacken und Datenklau weiter zunehmen. Das glauben viele Unternehmen. Gut die Hälfte von mehr als 450 Firmen, die die Unternehmensberatung EY im Sommer befragt hat, rechnen damit. 2 von 5 Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 50 Millionen Euro haben in den vergangenen Jahren Hinweise auf Spionage und Datenklau erhalten. Für diese Studie habe EY nun auch mittelständische Unternehmen befragt, sagt Bodo Meseke, einer der Autoren und Partner für Forensik.
Wir sehen, dass die kleineren Unternehmen deutlich alarmierter sind. Große Unternehmen haben das schon länger auf der Agenda und schützen sich entsprechend. Die kleineren Unternehmen ziehen da jetzt gerade nach, aber das durchaus mit Ambitionen.
Die Manager fürchten als Angreifer vor allem die organisierte Kriminalität und Hackergruppen. Ein besonders hohes Gefährdungspotenzial sehen sie in China und Russland, aber auch den USA. Doch die meisten Unternehmen glauben, dass sie gut geschützt sind. Gut 4/5 halten ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen für ausreichend. Das aber sei häufig ein Trugschluss, sagt EY-Partner Meseke.
Ich kann nicht einfach sagen, ich nehme das, was alle machen, sondern ich muss sagen, was ist für mein Unternehmen passend? Wo liegen meine wichtigen Daten? Wer muss darauf Zugriff haben? Und wie teste ich dann auch meine Sicherheit? Also erschreckend war, dass in der Studie ganz klar zu sehen ist, dass nur sehr wenige Unternehmen auf zum Beispiel externe Angriffsversuche gegen ihr Netzwerk als Test einmal setzen. Das muss besser werden.
Und es haben zwar 2/3 der Firmen einen Krisenplan ausgearbeitet, doch knapp 1/5 der befragten Unternehmen haben die Abläufe noch nie geübt. Die schwächste Stelle in einem Unternehmen scheint der Vertrieb zu sein. Der war jedenfalls das Einfallstor bei jeder 3. betroffenen Firma.
Vertrieb ist sehr, sehr exponiert. Ein Vertrieb muss außen sein, muss rausgehen aus dem Unternehmen, hat sehr, sehr viele Interaktionspunkte und das sind natürlich dann auch alles Angriffspunkte.
Die Täter hätten es in den vergangenen Jahren stärker auf die Kundendaten abgesehen, hat EY beobachtet, während sie früher eher auf Produkt- oder Unternehmensinformationen aus waren. Kundendaten lassen sich nämlich teuer auf dem Schwarzmarkt oder an Wettbewerber verkaufen. Doch wer die Täter sind, das ließ sich in 55% der registrierten Fälle nicht ermitteln.
Brigitte Scholtes über deutsche Unternehmer und ihr Schutz vor Datendiebstahl und Cyberattacken. Nachdem die deutschen Exporte bereits im September angezogen hatten und damit auch dem BIP, dem Bruttoinlandsprodukt, für das 3. Quartal einen Schub gaben, wurden heute nun vom Statistischen Bundesamt neue Exportzahlen für den Oktober vorgelegt. Und siehe da, auch hier gab es einen leichten Anstieg im Vorjahresvergleich. Was uns das sagt, dazu der Beitrag von Ulla Herrmann.
Die deutschen Unternehmen hatten im Oktober so viele Waren ausgeführt wie noch nie. Insgesamt verkauften die Unternehmen Waren im Wert von fast 120 Milliarden Euro. Dies war im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres ein Anstieg von 1,9%. Eine faustdicke Überraschung für Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank.
Die deutschen Unternehmen haben sich auf dem Weltmarkt angestrengt. Zum anderen haben wir in den USA ja die Situation, dass dort auch durch die Haushaltspolitik die Nachfrage etwas angeschoben wird. Und auch in China gibt es seit Ende letzten Jahres ein kleines Konjunkturprogramm nach dem anderen. Das macht sich offenbar in unseren Ausfuhren in diese Region jetzt bemerkbar.
Vor allem in den USA brummten die Geschäfte, ob Handelskriege hin oder her. Denn die Amerikaner lieben Produkte made in Germany. Dennoch sind die hervorragenden Exportzahlen kein Grund für übertriebenen Optimismus, warnt Chefvolkswirt Holger Schmieding.
Die Zahlen zum Auftragseingang und zur Industrieproduktion sind weiterhin schlecht. Gerade für den Oktober haben wir eine sehr niedrige Produktion bekommen. Es ist also die Gefahr durchaus da, dass im vierten Quartal die Wirtschaftsleistung trotz der wieder etwas anziehenden Ausfuhren wieder etwas zurückgehen kann.
Auch Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, gibt sich skeptisch.
Man muss die gesamten Konjunkturdaten im Durchschnitt betrachten. Die Exporte waren jetzt gut gewesen, richtig, aber die Auftragseingänge und die Industrieproduktionszahlen sind unerwartet schlecht ausgefallen. Und im Gesamtbild würde ich noch nicht sagen, dass die Rezession im verarbeitenden Gewerbe durch ist.
So laufen zwar derzeit die Exporte besser als die Importe, ein leichter Lichtblick für die deutsche Wirtschaft. Doch erst die nächsten Monate werden zeigen, ob es die Trendwende war oder nicht.
Die deutschen Exporte haben auch im Oktober leicht zugelegt, nachdem es bereits im Vormonat ein Plus gab, Ulla Herrmann berichtete. Und damit kommen wir zum Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse. Heute mit Claudia Werle in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Frau Werle, die deutsche Exportwirtschaft ist ja ein wichtiges Wirtschaftsstandbein in Deutschland. Haben die Anleger entsprechend positiv auf die Zahlen reagiert?
Naja, sie haben die Handelswoche eher mit Zurückhaltung begonnen. Ja, die Konjunkturdaten waren besser als erwartet. Nichtsdestotrotz sind ja die bestehenden Probleme damit noch lange nicht vom Tisch. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China könnte in ein paar Tagen in eine neue Runde eintreten. Am 15. Dezember werden möglicherweise neue US-Strafzölle auf chinesische Produkte in Kraft treten. Wenn denn bei den Verhandlungen nicht genügend Fortschritte gemacht worden sind, dann haben wir in dieser Woche die Wahlen in Großbritannien. Außerdem äußern sich sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank über ihre künftige Zinspolitik. Das sind ja alles Themen, die großen Einfluss auf die Aktienmärkte haben. Der DAX momentan gut ein 0,5% im Minus. Er fällt auf 13.105 Punkte.
Ja, und angesichts der bevorstehenden Wahl in Großbritannien und auch der Notenbanksitzungen von Fed und EZB, die Sie ja gerade schon erwähnt hatten, wie reagieren da die Händler auf dem Devisenmarkt?
Das britische Pfund, so teuer wie seit 2,5 Jahren nicht mehr, hängt damit zusammen, wenn Premierminister Johnson die Wahl gewinnt, dürfte zumindest eine Unsicherheit vom Tisch sein, sagen einige Händler hier im Börsensaal. Ob das nur eine gute oder eine schlechte Entwicklung ist, steht das auf einem anderen Blatt Papier. Der Euro, der wird aktuell mit einem $1,1072 gehandelt.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold? Sind dort Unwägbarkeit oder Unsicherheit spürbar?
Naja, die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,32% und die Feinunze Gold kostet aktuell $1,461,38.
Die Krise auf dem chinesischen Automarkt setzt sich fort, wie heute der Branchenverband des Landes mit Blick auf den Monat November mitteilte. Welches Echo fand diese Mitteilung bei den Anlegern?
Ob das BMW ist, Daimler oder VW, alle Autoaktien heute im Minus. Gut, der Rückgang, der kommt nicht unerwartet. Seit mehr als einem Jahr sind ja die Verkaufszahlen in China rückläufig. Nichtsdestotrotz sind Hersteller und Zulieferer dabei, nach vorne zu schauen, sich neu auszurichten, auch an neuen Konzepten zu arbeiten. Und das wiederum wird hier an der Börse gerne gesehen.
Der Telekom-Konzern muss bangen, was die angestrebte Fusion seiner US-Tochter T-Mobile mit dem kleineren Rivalen Sprint betrifft. Da startete heute ein Gerichtsprozess in New York. Worum geht es hier?
Diese Hochzeitspläne gibt es seit mehreren Jahren. Sowohl das US-Justizministerium als auch die Branchenaufsicht haben bereits grünes Licht gegeben. Nun stellen sich 12 US-Bundesstaaten quer, machen kartellrechtliche Bedenken geltend. Ich denke mal, dahinter steckt die Sorge, dass das Zusammengehen vom dritt- und vom viertgrößten Anbieter in den USA den Wettbewerb im Land einschränken könnte. Politische Überlegungen spielen wohl auch eine Rolle. Das alles hängt mit der Einführung neuer Mobilfunkstandards zusammen. Die Aktien der Telekom 0,3% im Minus.
Und einmal mehr sorgt heute Osram an der Börse für Aufmerksamkeit. Hängt das mit der geplanten Übernahme durch AMS zusammen?
Ja, und Osram-Aktien heute gut 15% im Plus. Die Übernahme scheint im zweiten Anlauf zu klappen.